Hallo alle miteinander, hier ist Bernd Friedrich aus Leipzig und ich möchte Ihnen meine Bücherregale vorstellen. Da findet sich vielleicht Vertrautes, vielleicht Unbekanntes, vielleicht Spannendes und vielleicht Überraschendes. Gehen wir doch mal auf Entdeckungsreise. Ich lade Sie ein. In diesen Tagen wäre Heinz Knobloch 100 Jahre alt geworden. Wie kaum jemand anderer steht er als Autor für eine ganze literarische Gattung, nämlich das Feuilleton. Heute hören wir dieses Wort fast nur noch, wenn es den Kulturteil einer Zeitung bezeichnet. Es steht aber auch für eine Form kurzer Prosa, die sich im 19. Jahrhundert in eben diesem Kulturteil entwickelte. Irgendetwas Besonderes, Erstaunliches, bisher Unbekanntes wird dort vom Autor auf poetische Weise betrachtet. Seine Gedanken dazu äußert er in Für und Wider, einerseits und andererseits, sowohl als auch, aber immer aus betont subjektiver Sicht. Ein tieferer Inhalt wurde dem Feuilleton freilich oft abgesprochen. Ein Feuilleton schreiben heißt, auf einer Glatze Locken drehen, aber diese Locken gefallen dem Publikum besser als eine Löwenmähne der Gedanken, schrieb Karl Kraus dazu. Seine hohe Zeit war das ausgehende 19. und beginnende 20. Jahrhundert. Heinz Knobloch brachte aber ab den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts das Kunststück fertig, das Feuilleton in der DDR zu etablieren. In der Wochenpost schrieb er von 1968 bis 1988 1000 dieser kurzen Prosastücke, jede Woche eines, eine fast einzigartige Leistung. Eine Leserin nannte es »Das Lächeln der Zeitung«. Ein Ehrentitel, den Heinz Knobloch aufnahm und zum Titel eines Buches machte. In ihm stellte die Gattung anhand seiner Werke und seiner Gedanken zu dieser Form der Kurzprosa vor, und zugleich ist es ein Selbstporträt. Leider ist es in keiner blinden Bücherei zu haben und auch nicht als kommerzielles Hörbuch. Einige von seinen Feuilletons lassen sich finden, wenn Sie auf Medibus oder DZB Heinz Knobloch eingeben. Ich möchte Ihnen heute aber stattdessen eines seiner 5 umfangreicheren Werke vorstellen, in denen er weitgehend unbekannte historische Persönlichkeiten vorstellt. Meine liebste Mathilde. Hören Sie einen kurzen Ausschnitt. Zeitungsmeldung 1980, West-Berlin, ADN. Die Behörden des West-Berliner Bezirks Wilmersdorf haben den von Eltern, Lehrern und Schülern gemeinsam eingebrachten Antrag abgelehnt, ihrer Schule den Namen Rosa Luxemburg zu geben. Welcher Schule? Es gibt doch nicht nur eine in diesem Stadtbezirk Wilmersdorf. In welcher Straße? Wo genau? Wenn es in Kopenhagen wäre, in Saloniki, in Genf, würden Sie da auch nach der Straße fragen und damit andeuten wollen, dass Ihnen der dazugehörige Stadtplan fehlt? Wilmersdorf. Dieses Wort sollte jedem gebildeten Einwender ein Signalwort sein. In Wilmersdorf ist sie damals festgenommen worden. Und wenn es sich bei der erwähnten Schule gar um die Cäcilienschule handelte? In jener Januarnacht 1919, als die Todeskandidatin zum Eden-Hotel gefahren wird, gibt es in einer Wilmersdorfer Schule einen Zwischenaufenthalt. Wahrscheinlich holen sich die Täter Instruktionen. 20 Minuten war Rosa Luxemburg in der höheren Lehranstalt für Mädchen am Nikolsburger Platz, die nach der ehemaligen deutschen Kronprinzessin Cäcilie benannt ist und noch so heißt. Das wäre keine Nachricht, wenn 60 Jahre später gerade diese Schule umbenannt werden könnte? Aber es ist eine allgemeine, eine zu allgemeine deutsche Nachricht und daher dauert es eine Weile, ohne Zeitung herauszufinden, dass es sich nicht um die Cäcilienschule handelt. Aber warum soll nicht eine andere Wilmersdorfer Schule diesen Namen bekommen? Welche Schule bitte? Aber wen interessiert denn das? Heinz Knobloch recherchiert. Er findet einen antifaschistischen Westberliner Stadtplan. Ziemlich am Schluss, unter der Nummer 1968 in seinem Begleitheft, nennt dieser Stadtplan 100 Jahre revolutionäres Berlin ein Haus. Berlin Moabit, Altonaer Straße 11, Gartenhaus 2. Stock. Hier wohnt und arbeitet bis 1942 Mathilde Möhring, Besitzerin eines winzigen Schreibbüros. Sie war seit 1913 die Sekretärin Rosa Luxemburgs und ihre Vertraute. Klammer auf, Anführungsstriche, meine liebste Mathilde, Ausführungsstriche, Klammer zu. Noch dreimal erscheint in dem kurzen Text ihr Name, Mathilde Möhring. Welch ein Zufall. Ließ ein Fontane-Verehrer, ein Herr Möhring, als ihm eine Tochter geboren wurde, sie nach der Titelfigur des Fontane-Romans taufen. Was für eine Geschichte. Eine Mathilde Möhring schreibt für Rosa Luxemburg. Das hat Fontane sich nicht träumen lassen. Aber 1873, als Mathilde geboren wird, hatte Fontane für seinen Roman Mathilde Möhring doch noch nicht einmal die Idee. Das Buch ist überhaupt nicht zu seinen Lebzeiten, sondern erst 1906 aus dem Nachlass veröffentlicht worden. Also wird ein Herr Möhring, der Fontanes Roman las und liebte, zufällig jene Schreibkraft geheiratet haben, es sei denn, er suchte absichtlich nach einer Mathilde, weil er ein kurioser Mensch war und bei Mädchen zunächst ihre Vornamen liebte. Oder, ganz einfach, diese Frau hieß zufällig so wie die spätere Titelfigur Fontanes. Das gibt es ja. Das kommt vor im Leben. Merkwürdig. Kein Personenregister in der Fülle der Literatur über die deutsche Arbeiterbewegung nennt eine Mathilde Möhring. Hat sie vielleicht ihren Möhring erst später kennengelernt, als alles vorbei war? Die hilfsbereiten Adressbücher. Jahrgang 1912. In der Altonaer Straße 11 gibt es keine Mathilde Möhring, aber eine Mathilde Jakob. Sie hat Telefon und ihr Gewerbe steht dabei. Übersetzungsbüro. Ist sie das? Das letzte Vorkriegsadressbuch von Groß-Berlin. 1939. Es steht noch immer M. Jakob unter den Hausbewohnern. Im Branchenverzeichnis Schreibmaschinenarbeiten. Im Straßenverzeichnis als Büro. Telefon 396810. Wieso Mathilde Möhring? Aber kommt eine Mathilde Jakob, falls sie so heißt, vor in den genannten Registern? Seltsam. Sekretärin und Vertraute von Rosa Luxemburg? Nie gehört. Dann werden wir diese Frau suchen. Sie interessiert mich. Aufgrund dieses Buches von Heinz Knobloch wurde Mitte der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts der Platz vor dem Rathaus Tiergarten in Berlin in Mathilde-Jakob-Platz umbenannt. Nun noch einige Worte zu seinem Leben. Geboren am 3. März 1926 in Dresden, mit 9 Jahren Übersiedlung nach Berlin, Lehrer als Verlagskaufmann, desertierte er 1944 in amerikanische Gefangenschaft und kehrte 1948 nach Berlin zurück. Dort arbeitete er als Hilfskraft bei einem Zeitungsfotoarchiv und ergriff 1953 die Chance, bei der neu gegründeten Zeitschrift Wochenpost die Rubrik Rätsel und Humor zu übernehmen. Bereits während seines Fernstudiums der Journalistik wurde er dort der verantwortliche Redakteur für Kultur. 1978 erschien sein vielleicht bedeutendstes Buch. Herr Moses in Berlin, auf den Spuren eines Menschenfreundes. Was für ein Risiko. Hier wurde das Leben eines der wichtigsten Vertreter der deutschen Aufklärung erzählt, den kaum jemand mehr kannte. Wer würde so etwas lesen? Und dann die Überraschung. In der DDR und in der BRD wurde es ein Bestseller. Was bereits vorher in manchen seiner Feuilletons anklang. Die Schicksale jüdischer Berlinerinnen und Berliner und Ereignisse aus ihrer Geschichte war hier das zentrale Thema. Sein Geheimnis? Er ließ die Leserinnen und Leser an seinen Recherchen teilhaben. Eben haben Sie gehört, wie er auf Mathilde Jakob aufmerksam wurde. Als er erfuhr, dass ein Berliner Polizeibeamter in der Reichspogromnacht 1938 die Berliner Synagoge vor der Zerstörung bewahrte, fand er seinen Namen und auch Berichte, dass er jüdisches Leben schützte, wo es ihm möglich war. Er erforschte den Justizmord an Sally Epstein, der beim Attentat auf Horst Wessel Schmiere stand, und erzählte das Leben von Lina Morgenstern, die im Kaiserreich vielen armen Berlinerinnen und Berlinern mit ihren Volksküchen das alltägliche Leben erleichterte. Herr Moses in Berlin und Meine liebste Mathilde finden Sie in der DZB und auch einige seiner Feuilletonbände. Wann immer Ihnen ein Buch von Heinz Knobloch begegnet, zugreifen, lesen, begeistert sein, hoffe ich jedenfalls. Und wenn nicht, dann passt an diese Stelle als Aphorismus der Woche die Drohung des Feuilletonisten. Ich werde euch schon noch die Zwischentöne beibringen. Das schrieb ebenfalls Heinz Knobloch. Und viele solcher Zwischentöne finden Sie in einer Aufnahme mit einem Jazzer, dessen Musik er sehr liebte. Big Spiderbeck spielt In a Mist. Nein, da geht es nicht um einen Haufen irgendwo auf einem Bauernhof. In a Mist heißt im Nebel.